Willkommen an alle zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Heute habe ich zum zweiten Mal einen sehr, sehr lieben Gast, und zwar den Alexander Seidel, Geschäftsführer von Healthcare Communication, mit dem ich schon mal eine Folge aufnehmen durfte. Und mich hat auch sehr das Thema New Work, vor allem in Gesundheitsberufen, interessiert. Und da Alex genau in diesem Bereich auch Erfahrung hat und Experte ist, was Zusammenarbeit mit Gesundheitsbereichen, Gesundheitsberufen geht, habe ich mir gedacht, das wäre extrem spannend, auch dazu noch ein Interview zu führen. Vielen, vielen Dank, lieber Alex. Darf ich dich nochmal bitten, für alle, die die letzte Folge vielleicht noch nicht gehört haben, dass du dich kurz vorstellst, und dann starten wir schon ins Thema.
Danke, liebe Johanna, für die Einladung wieder. Ja, sehr gerne stelle ich mich vor und sehr gerne unterhalte ich mich mit dir über das Thema New Work im Gesundheitswesen speziell. Ich bin Geschäftsführer von Healthcare Communication. Die Firma gibt es seit 1993 im Gesundheitswesen und mich seit 2000 eben dort. Und das Thema, also im Prinzip war New Work Thema, da wussten wir noch gar nicht, war uns das Wort noch gar nicht so bekannt. Aber tatsächlich hat sich schon früh gezeigt, es gibt Strukturen, es gibt Veränderungen, Mitarbeitende wünschen sich andere Dinge. Und irgendwie passt das, was die Mitarbeitenden wollen und das, was die Vorgaben und die Strukturen sind im Gesundheitswesen, immer super starr. Das geht nicht zusammen, und von daher begleite ich seit über 20 Jahren Veränderungsprozesse, Teams, Teamtage, Führungskräfte in der Praxis vor Ort, im Kurzzeitbereich, im Langzeitbereich. Und da merkt man einfach ganz, ganz stark momentan, dass sich viele Veränderungen tun, viele Dinge mittlerweile fast nicht mehr aufzuhalten sind, die früher vielleicht nur mal ganz illusorisch gewesen sind. Und darum ist es eine sehr, sehr spannende Zeit rundherum. Es tut sich was, es bewegt sich was, und ich hoffe, dass alle den Mut haben, auch tatsächlich Schritte zu setzen, die jetzt notwendig sein werden.
Auf jeden Fall. Das Thema ist für mich persönlich auch sehr interessant, weil ich ja selber auch im Gesundheitsbereich arbeite. Und ich habe mich viel auch mit dem Thema Selbstständigkeit und Gründung auch beschäftigt. Und da merke ich schon, dass es je nachdem, in welchem Umfeld man arbeitet oder sich aufhält oder wo man auch Fortbildungen und Seminare besucht, dass da schon, ich sage jetzt mal, andere Spielregeln einfach gelten. Das war am Anfang für mich ganz interessant zum Sehen und auch, wie man sich da am besten in jede Struktur einfügen und zu einem gewissen Grad auch anpassen kann. Und von dem her ist das Thema für mich einfach auch sehr interessant. New Work, ich glaube, der Begriff ist mittlerweile eh schon ganz gut bekannt. Im Gesundheitswesen, könnt ihr mir vorstellen, dauert es vielleicht noch eine Zeit, bis diese neuen Ansätze angekommen sind. Wie siehst du das?
Nun, ich würde mit einem ganz eindeutigen und völlig klaren "Naja, kommt drauf an" antworten.
Beste Antwort.
Tatsächlich stimmt's und stimmt's auch wieder nicht. Vielleicht ist doch gar nicht so ungeschickt, wenn wir uns kurz über den Begriff New Work Gedanken machen. Nur um mal klar zu machen, ob wir auch wirklich vom Gleichen reden oder auch die Zuhörer jetzt ungefähr die gleiche Idee haben. Weil das Wort New Work ist jetzt zumindest seit der Corona-Pandemie in aller Munde, und viele Mitarbeitende aller Branchen sind ins Homeoffice gewandelt. Die einen sind verzweifelt, ob diverser Katzen, Männer oder Frauen angeheirateterweise und Kinder, die es zu versorgen gilt, während man Meetings macht. Andere wiederum haben sich es vielleicht räumlich besser einteilen können, absolut den Genuss gefunden und sich gedacht, hey, Homeoffice nicht blöd, gar nicht so übel, mehr Freiheit, mehr Flexibilität, nicht dauernd irgendwer, der irgendwas will, mich stört, viel bessere Möglichkeit, vielleicht auch Work-Life-Balance zu machen. Und für viele Büroangestellte ist das fast das neue Normal, dass sie schon seit langem aus dem Homeoffice arbeiten. Und das ist irgendwie so, diese Digitalisierung und Homeoffice und Telearbeitsplätze wird stark mit New Work verbunden. Und da muss man dann sagen, wenn man so sieht, im Gesundheitswesen schwierig. Also wenn ich eine Operation habe, würde ich mir enorm wünschen, dass der Anästhesist bei mir vor Ort ist und nicht irgendwie zu Hause ist und dann bei Gelegenheit, wenn es in seinen Work-Life-Plan gut hineinpasst oder so. Nee, nicht gut. Ja. Also da möchte ich sehr klar, dass die Strukturen eingehalten werden. wissen. So nach dem Motto, auch wenn am Ende des Aufenthalts alles erledigt ist, mir ist wichtig, dass ich zuerst die Anästhesie bekomme und dann der Chirurg das Messer ansetzt. Umgekehrt möchte ich das einfach nicht. Und auch viele, viele andere Sachen, Intensivpflegepersonen, gleichermaßen Ärzte, das kannst du nur vor Ort machen. Also ist dieses Homeoffice nicht in dem Maße, wohl auch, aber nicht in dem Maße im Gesundheitswesen umsetzbar. Und das ist jetzt das Ja, aber. Wenn man allerdings jetzt einen Schritt zurückgeht und zum Beginn von New Work geht, das gibt es ja schon seit den 1980ern, diese Begrifflichkeit. Das war so ein österreichisch-amerikanischer Anthropologe, Friedhof Harold Bergmann, wenn ich mich nicht sehr täusche. Und der hat damals schon die New Work-Bewegung, also eine Gegenbewegung zur, ein tolles Wort dafür gehabt, zur Knechtschaft der Lohnarbeit. Und ja, absolut. Und tatsächlich war das die Knechtschaft der Lohnarbeit. Hackel oder du fliegst aus und so muss es sein. Ende Gelände, Spielraum null, Menschenorientierung, enden wollend. In ganz vielen Bereichen natürlich. Und das war sein Ansatz. Nein, es muss eine neue Art des Arbeitens geben. Und es ist fälschlicherweise auf dieses ortszeitunabhängige Arbeiten reduziert, aber das stimmt nicht. Dahinter ist was viel, viel mehr. Es geht um wesentlich mehr Selbstständigkeit der Mitarbeitenden. Es geht um Freiheit, es geht um Teilhabe, es geht darum, ein Teil zu sein, mitzugestalten und das nicht nur der Befehlsempfänger und Ausführer zu sein. Das ist eigentlich, was New Work meint. Und das ist im Gesundheitswesen nicht nur machbar, selbstverständlich, weil es eine Einstellung ist. Das ist aus meiner Sicht sogar die oberste Pflicht, es in diese Richtung zu bewegen, weil da sind noch Strukturen zum Teil steinalt und auch wenn es Innovationen gäbe, werden die oft auch trägerseitig sehr, sehr erschwert und blockiert. Das heißt für mich, also New Work ist jetzt gar nicht nur so sehr diese ganzen Telegeschichten, Homeoffice-Geschichten, sondern es geht wirklich um einen strukturellen Wandel, der natürlich auch mit Digitalisierung zu tun hat. Es geht um die neue Generation Y, die Generation Y, die völlig andere Anforderungen hat an einen Arbeitsplatz, ans Arbeiten, die sich nicht so wie wir Alten und die noch Altvordereren, sie gehen arbeiten und dort geht man in Pension und alles andere ist, also ich weiß nicht, wenn man zweimal im Leben den Arbeitsplatz gewechselt hat, war das ein Hinweis für einen unsteten Lebenswandel. Ja, das ist ja heute nicht mehr so. Es geht wirklich um ein neues Mindset, um diese Flexibilität im Denken, in Entwicklung, in Prozessen, auch im Kopf, um effizientere und völlig andere Zusammenarbeitsmöglichkeiten, um agile Arbeitsmethoden, also das heißt, sich anpassend und situativ. Nur so kann man zukunftsfristig bleiben, nur so kann auch eine Gesundheitseinrichtung langfristig Mitarbeiter anziehen und Mitarbeiter halten. Und damit das wirklich funktionieren kann, braucht es auch sowas wie ein New Leadership, also ein komplett neues Führungsdenken. Und gerade im Gesundheitswesen gibt es ein schwer hierarchisches Denken. Das heißt, du, ich glaube, ungefähr in der katholischen Kirche, beim Bundesheer und im Gesundheitswesen. Das ist so ungefähr ein Level an hierarchischem Denken. Und der muss sich, in meiner Sicht, auf allen Ebenen, also das muss sich aufweichen, weil ansonsten wird es sehr schwierig sein, junge Menschen für die eigene Organisation zu begeistern.
Kannst du da vielleicht ein paar Beispiele nennen, wie sich diese starken Hierarchien in der Praxis, in der Arbeit dann zeigen?
Da gibt es viele Beispiele und ich möchte jetzt auch gleich dazu sagen, Gott sei Dank gibt es auch schon Entwicklungen, dass das ein bisschen sich verändert. Alles andere wäre ein Drama. Aber nach wie vor, schau dir mal nur an, im Bereich der Pflege gibt es noch immer zum Teil die alten Bezeichnungen, manche Organisationen lösen sie schon auf. Die Pflegedirektorin, beziehungsweise noch der Berufstitel Oberin tatsächlich und nicht zufälligerweise, wir wissen alle, wie die Chefin von einem Kloster heißt, das ist auch die Oberin. Also das muss am Rande gemerkt, weil die Pflege aus der Geistlichkeit sich entwickelt hat. Und damit hat man genau diese Strukturen sehr stark mitgenommen. Da gibt es eben die Oberin, die Schwester Oberin, hat man noch früher gesagt. Heutzutage sagt man zumindest eh schon, Schwestern waren gestern. Aber dennoch ist die Hierarchie sehr klar bei der Pflege. Es gibt die Pflegedienstleitung oder Pflegedirektorin. in größeren Organisationen sind darunter die Oberschwestern, die teilweise schon mehr und mehr jetzt auch Bereichsleitungen Pflege heißen. Also da versucht man schon, den Namen, die Nomenklatur zu adaptieren. Die Hierarchie ist aber da. Darunter sind die Stationsschwestern oder Stationsleitungen wiederum. Und darunter wieder dann die Pflegepersonen. Und das ist also eine sehr, sehr klare Hierarchie, die von oben nach unten geht. Und dieses Arbeiten auf Augenhöhe, dieses wir sind letztlich ein Team und wir alle gemeinsam schauen, wie es funktioniert, das findest du in kleineren Einheiten oder in manchen Häusern sehr gut, dass eine Stationsleitung und ihr Team natürlich gemeinsam schauen, wie es funktioniert. Denn wer der Chef ist oder die Chefin, das steht eh außer Frage. Aber manche sind immer noch der Meinung und in manchen Organisationen wird das stark gelebt, es muss gezeigt werden nach außen. Mhm. Und dieses, wir arbeiten auf Augenhöhe, diese berühmten flachen Hierarchien, hat sich noch nicht überall bewährt. Gleiches ist im ärztlichen Bereich zu sehen. Es gibt Abteilungsleitungen, sprich Primärärzte oder Ärztinnen. Dann hast du Oberärztinnen, Oberärzte, dann vielleicht Fachärzte, Assistenzärzte und so weiter. Und in manchen Organisationen, großen Abteilungen, hast du wirklich eine rigorose Kultur von oben nach unten. Der Chef schafft an, blöfft den Ersten an, der Erste blöfft den Zweiten an, der Zweite blöfft den Dritten an und der Dritte den Letzten und der Letzte kann hackeln. Und ich kenne viele eben Organisationen, wo die Fachärzte, Ärztinnen, Ausbildung oder auch Turnusärzte sagen, pfeift drauf, Ärzte werden überall gesucht, die gehen woanders hin. Alleine diese Kultur der Nicht-Kommunikation und der einseitigen Kommunikation ist unerträglich. Und das ist vielleicht so ein Beispiel, wenn die Kommunikation vor allem von oben nach unten geht, dann hast du dieses Problem. Wenn die Kommunikation in alle Richtungen durchlässig ist, wir gemeinsam überlegen, was wir gemeinsam tun können zum Wohle der Bewohner oder Patienten, dann hast du sowas wie flache Hierarchien und dann kann was anderes, wesentlich Besseres entstehen.
Also ich glaube auch, so wie du vorher gesagt hast, dass wer jetzt die in der Rolle ist, dass man Aufgaben verteilt und so weiter, also wer jetzt sozusagen Chef, Chefin ist, ist ja, denke ich, eh klar. Also ich glaube auch, dass das jetzt nicht unbedingt so gezeigt werden muss, in der Art und Weise, dass man zum Beispiel einfach sehr hierarchisch vorgeht oder sehr hierarchisch kommuniziert, weil ich glaube, die Strukturen, in denen man sich befindet in der Arbeit, die sind ja eigentlich klar. Also zum Beispiel, dass jetzt die Praktikantin nicht sagen kann, na, die Behandlung finde ich jetzt aber nicht gut von dem Patienten, ich werde ihm jetzt was anderes einteilen.
Und da möchte ich aber fast dagegen sprechen. Ich gebe dir mit der zweiten Hälfte, sie teilt was anderes ein, völlig recht. Der erste Teil, nämlich zu hinterfragen, warum ist das so? Mir scheint das eigenartig, verglichen mit dem, was ich vielleicht gelernt habe. Das muss auch einer Praktikantin zugestanden sein. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das ist eine wirklich eine clevere Person mit einer guten Idee, wo man sagt, heißt eigentlich, du hast recht, ja, coole Sache, passt, toll, danke. Oder man sagt, ich verstehe deinen Ansatz, gelernterweise vielleicht, allerdings, und dann kommt die Praxis dazu, ist es so das oder gibt es noch andere Aspekte zu berücksichtigen, was der Grund ist, dass wir die Behandlung oder die Betreuung so machen. Und dann hast du als Praktikantin etwas gelernt aus der Praxis, wo du die Praxis mit deinem vielleicht Schulwissen verbinden kannst. Und somit denke ich sehr wohl, es muss auch einer Praktikantin, Schülerin zugestanden sein, Dinge kritisch zu hinterfragen und in Frage zu stellen. Nur dann gibt es Veränderungen.
Und wie glaubst du, könnte sowas umsetzbar sein? Weil ich finde, es ist ganz interessant, dass man ja, wenn man wo anfängt, ist man ja nicht wirklich darauf vorbereitet, wie die Strukturen dort dann tatsächlich sind oder wie die Kommunikationsebenen ablaufen. Da gibt es ja kein Handbuch, wo drin steht, diese Person mag das nicht so gerne, wenn man Dinge vorschlägt, die Person findet das super gut. Wenn du eine neue Idee hast, geh mal zuerst zu der Person, weil da wirst du wahrscheinlich unterstützt werden und, sondern das muss man ja erst mit der Zeit herausfinden. Das heißt, hättest du da vielleicht irgendeinen Tipp oder wie hast es du erlebt, dass das möglich ist, dass nachkommende Generationen ihre Ideen einbringen können und sich auch Gehör verschaffen können, ohne dass sie da jetzt jemanden auf die Füße steigen oder dass jemand jetzt das Gefühl bekommt oder überschreitet jetzt jemand seine Grenzen, sondern dass das angenommen werden kann?
Das geht aus meiner Sicht in zwei Richtungen. aus Sicht des jungen, der jungen Kollegen, ob das eine Praktikantin ist oder Berufsanfängerin oder auch vielleicht ein jemand mit Erfahrung, der halt einfach nur den Arbeitsplatz gewechselt hat und somit jung im Team ist, ist es sicherlich klug, zuerst mal zu schauen, zu beobachten und wenn ich eine bessere Idee habe, zuerst zu fragen. Das heißt, nicht zu gehen, sagen, na, warum macht es das nicht so? So ist ja viel besser und das hat den Vorteil. Oder wir haben es so gemacht oder wir haben es anders gelernt oder sowas. Sondern einfach zu hinterfragen, sagen, ich habe gesehen, so oder so, könnt ihr mir das erklären oder sie mir das erklären? Wieso ist das so oder wie sind da bei euch die Ideen? Und zuerst einmal versuchen zu verstehen, weil hinter jeder Handlung steckt letztendlich irgendeine Planung, eine Erfahrung, eine Absicht, die nachvollziehbar ist, wenn man es kennt. Und dann kann man immer noch einen Vorschlag anbieten, sagen, okay, das finde ich spannend. Ich habe das so erfahren, gelernt, gehört, dass man in dem Zusammenhang vielleicht auch noch das und das machen könnte. Wie steht ihr dazu? Also das heißt, die eigenen Erfahrungen, Ideen als Frage anzubieten, im Sinne von, ich weiß es ja nicht, ich bin ja auch zum Lernen noch hier, wird natürlich besser genommen in der Regel, als gleich mit Weisheiten um sich zu schlagen und allen zu erklären, dass man selbst der Schlaueste von allen ist. Das kommt meistens nicht so gut an.
Ja.
Ja. Das ist das eine, die eine Seite. Die andere Seite ist aber, und da würde ich alle leitenden Mitarbeiter sehr wohl in die Pflicht nehmen, es ist Führungsjob. Führung ist ein Job. Führung ist nicht der Mitarbeiter, der sich noch mit dem ganzen Administrationsmüll herumschlagen muss. Nein, Führung ist ein Job. Und wir haben viele auch Studien in letzter Zeit gemacht, 2021, gemeinsam mit einem deutschen Partner, die Tweetfair-Transparenzanalyse oder Initiative in Krankenhäusern, wo es darum gegangen ist für Ärztinnen und Ärzte, was sind die Faktoren, die ausmachen, dass ich echt total glücklich bin an meinem Arbeitsplatz. Wo sind Abteilungen? Ressourcen sind überall knapp. Trotzdem gibt es Abteilungen, wo die Leute hingehen, gern hingehen, hinwollen und auch bleiben. Ja, und die kochen genauso im gleichen Wasser oder mit den gleichen Ressourcen und andere wissen nicht, wie sie Dienste decken soll, weil dann alle davonlaufen. Oder der Führungsbarometer Pflege, den wir gemacht haben, wo wir geschaut haben, wo den Führungskräften die größten und wichtigsten Themen sind. Und da hat sich sehr, sehr klar gezeigt, Dreh- und Angelpunkt ist die Führungskraft. Mhm. Ja, es hilft nichts. Und wenn man das Thema, wir das Thema schon flache Hierarchie kurz angeschnitten hatten. Zum Beispiel ist bei der Tweet für Transparenz-Initiative sehr, sehr klar oder Studie sehr, sehr klar rausgekommen. Und das war für uns ein tolles, überraschendes Ergebnis, weil die flache Hierarchie, das klingt für viele, viele Führungskräfte, als wenn wir jetzt alle mit der Gitarre ums Lagerfeuer sitzen, wir haben uns alle lieb und weiß ich nicht, ja, und das Bierdose geht auch noch im Kreis herum und jeder macht einen Schluck, so ein bisschen die Hippie-Geschichte. Mhm. Und dann sagt man, naja, weil es muss ja einen geben, der letztlich die Entscheidungen trifft. Irgendwer hat ja die Verantwortung und das sind ja oft wichtige Entscheidungen und darum kann es ja so flache Hierarchien gar nicht geben. Wo kommen wir denn dahin, wenn jeder entscheidet oder sagt, was zu tun ist? Und darum geht es überhaupt nicht. Wenn man flache Hierarchien hat, das war eben für uns eine der spannenden Erkenntnisse aus der Studie und auch aus den Freitextantworten, eigentlich scheint es drei Arten von Hierarchie zu geben. Das ist so in der Literatur noch gar nicht abgebildet. Nämlich eine disziplinäre Hierarchie, eine fachliche Hierarchie und eine soziale Hierarchie. Mhm. Die disziplinäre Hierarchie ist so quasi die Frage, wer unterschreibt meinen Urlaubsschein, wer führt mit mir ein Kritikgespräch oder ein Mitarbeitergespräch. Wer ist mir einfach disziplinar vorgesetzt? Und das steht sowieso außer Diskurs. Letztens habe ich wieder eine Abteilung, ein Medizinteam begleitet, das richtige Probleme hat, seit es einen neuen Chef gibt. Und im Gespräch mit den Mitarbeitern war klar, es bezweifelt ja eh niemand, dass er der Chef ist. Mhm. Ja, aber wir wollen reden mit ihm. Okay. Ja, und zwar in zwei Richtungen, nicht nur Befehlsausgabe. Ja, das steht außer Diskurs. Auch die fachliche Hierarchie steht außer Diskurs. Das ist völlig klar, dass jemand, der den Job schon lange macht und kann, der viel Erfahrung hat, mir als jungen Mitarbeiter klar sagen kann, du mach das so schon oder mach das so nicht oder pass auf, schon her mal, das ist so und so zu machen oder ich stehe dahin und sage, hey, Achtung, Achtung, ich gebe jetzt Feedback oder sowas. Das ist eine fachliche Hierarchie, die wird auch akzeptiert, wenn das sinnvoll und begründet ist, wichtig. Mhm. unbegründet nimmt die junge Generation nicht mehr so gut wie die Alten. Die Alten hatten halt angeschafft und wir haben es halt gemacht, weil es war schließlich ein Vorgesetzter. Die Leute heute wollen wissen, warum. Wenn ich das gleich mitliefere, habe ich gewonnen. Und dann gibt es die soziale Hierarchie und das ist die Kommunikationsebene. Und da, ausschließlich da geht es um die Flache. Und das bedeutet, es muss in zwei Richtungen gesprochen werden. Das heißt, ich darf Feedback genauso beim Chef anbringen oder ihm Fragen stellen, auch kritische Fragen stellen, wie er es bei mir tut. Ich brauche einen Chef oder Chefin, die im Diskurs ins Gespräch tritt, die einfach da ist. Wir haben bei der Studie, und da waren doch 3.500 Ärzte oder Ärztinnen mitgemacht, bei den Freitagsantworten so Dinge gehabt, die immer wieder gekommen sind, dort, wo irgendwas besonders positiv war. Ich kann meinen Chef einfach was fragen, auch zweimal und dreimal und auch die ganzen Oberärztinnen, Fachärzte, und ich kriege keine blöden Antworten, ich werde nicht blöd angeschaut, es wird mir einfach erklärt, ich werde mitgenommen, ich werde nach meiner Meinung gefragt. Wenn sie gut ist, wird sie gewürdigt, und wenn sie schlecht ist, wird mir erklärt, warum man es doch anders macht, und trotzdem habe ich das Gefühl, ich habe Wertschätzung für das, was ich gesagt habe. Dann fühle ich mich als Teil vom Team, dann habe ich den Mut, mich einzubringen. Dann stelle ich auch kritische Fragen, und zum Beispiel wird dort, wo kritisch gefragt wird, werden darf und wo offene Kommunikation ist, ist die Patientenbetreuung eine bessere, weil es mehr Dialog gibt. Ich mache das halt, warum? Weil es mir so angeschafft worden ist. Warum magst du das nicht anders? Na, bist du etwa die Reden? Dann kriege ich aber sofort wieder eins über Ziguri. Ja, selber denken und nachfragen, wenn das abgeschafft wird, einfach weil es mit irgendeiner Form der sozialen Ächtung gestraft wird, führt dazu, dass die Leute nicht mehr fragen, nicht mehr diskutieren, das Hirn ausschalten und einfach nur noch tun. Und darum ist diese flache Hierarchie, sozialflache, aus vielerlei Hinsicht, von der Mitarbeiterorientierung bis zur Patientenorientierung, extrem wichtig. Und es ist so simpel und kostet kein Geld. Es braucht nur den Mut eines Vorgesetzten, mit seinen Leuten zu sprechen.
Ich finde, das bringt einfach auch mehr Lebendigkeit und Individualität in einen Arbeitsplatz hinein, wenn sich jeder auch ein bisschen mehr zeigen traut von der eigenen Persönlichkeit oder wie man halt ist, weil die einen sind halt vielleicht halt impulsiver oder fragen halt gerne nach und andere sind eher ruhiger und jemand Dritter bringt gerne Vergleiche oder hat irgendwelche Anekdoten oder was weiß ich. Richtig. Aber also ich denke, das ist auch vielleicht so ein Zeichen dafür, dass das gegenseitige Respekt da ist und dass diese soziale Hierarchie eher flach ist, wenn sich die Leute auch nach außen treten trauen und nicht nur still und ruhig da sitzen und halt nur dann was sagen, wenn sie angeredet werden.
Richtig, ja. Also absolut ein Zeichen für ein gesundes Team. Und noch so ein Aspekt, der der jungen Generation extrem viel mehr wichtig eben ist, oder zwei eigentlich, als der älteren. Das eine ist Feedback. Die Generation Y hat so 80% der Befragten haben gesagt, also einer der Gründe, warum sie Arbeitsplatz wechseln, ist zu wenig Feedback. Mhm. Das sind die, die es gewohnt sind, dass sie, ich darf es jetzt etwas süffisant sagen, den Sonntag Schweinsbraten auf Facebook ein Foto stellen und 37 Leute machen Daumen hoch. Also ich bin einfach über die sozialen Medien sehr, sehr schnelles Feedback, gutes wie schlechtes, gewohnt. Und während die Babyboomer mit einem jährlichen Mitarbeitergespräch völlig zufrieden sind, brauchen die viel, viel kürzer getaktet die Rückmeldungen. Ja, dafür kurz, knackig, sehr sachlich, durchaus auch kritisch, aber kritisch, wenn man es erklärt. So die klassische Struktur, Wahrnehmung und bitte nach vorne. Du musst auffallen, dass du so und so gemacht, aus dem und dem Grund kritisch. Bitte schau drauf, dass du so machst, weil das hat den Vorteil. Mit dieser einfachen Struktur kann man eine Kritik sehr, sehr charmant äußern und sehr klar und lösungsorientiert. Oder eben einfach ein positives. Ich habe manchen Führungskräften schon gesagt, probiert es mal aus. Geht es vorbei, wenn so ein junger Kollege was macht und dann schaut er hin, das ist dieser mache ich es eh richtig Blick. Ja, macht's Daumen hoch und einmal zwinkert. Super. Mhm. Ja, so kannst du vorbeigehen. Und ihr werdet merken, das macht was mit den Leuten. Und die Rückmeldung war ja tatsächlich. Das bestätigt und bestärkt sehr, sehr schnell und gibt Sicherheit.
Ja, ich finde das eigentlich sehr positiv, wenn man regelmäßig Feedback haben möchte, weil das zeigt ja auch, dass man interessiert daran ist, wie die eigene Leistung ankommt und ob man sich verbessern kann, und zeigt ja auch, dass man besser werden will, weil ohne Feedback kann man sich ja auch nicht viel verbessern, weil man ja gar nicht weiß, wo es eventuell noch was zu verbessern gäbe.
Genau, Richtig. Und das ist auch ein bisschen das neue Lernen. Ich kritisiere das ja schon lange. In vielen Organisationen hat man ein Fehlermanagement und ja grundsätzlich ist es schon gut, dorthin zu schauen, was nicht passt. Allerdings, wenn man sich das Wort Fehler anschaut und die Buchstaben nur anders anreiht, dann kann man aus den Buchstaben des Wortes Fehler auch das Wort Helfer machen. Ein Fehler ist nichts anderes als ein verdrehter Helfer, was ich total
schon... Mir aufgefallen, ja, stimmt.
Ja. Ja, und die Frage ist, geht es um ein Fehlermanagement oder um ein Helfermanagement? Geht es darum, herauszufinden, stimmt, wer hat was, warum versemmelt? Oder geht es darum, hey, was haben wir heute gelernt, dass wir morgen miteinander alle wieder besser sind?
Ja.
Allein dieses Denken macht eine ganz andere Energie. Sind wir gemeinsam auf Wachstumskurs oder auf Fehlervermeidungskurs? Klar, wenn es um kritische Dinge geht, wo die Weiterleben entscheidend sein können. Niemand mag einen Fehler machen. Ja? Falsches Medikament, falschen Eingriff, falsche Behandlung, Behandlungsfehler. Aber jetzt ganz ehrlich, bei wie viel Prozent aller im gesamten Gesundheitswesen betreuten Menschen von Pflegeheimen bis hin eben zu Akutstationen, ist das der Punkt, das ist nur bei einem kleinen Prozentsatz. Ja, also das heißt, so einfach dieses Lernen und Wachsen muss erlaubt sein.
Ja, sehr, sehr guter Punkt, ja.
Und rausgekommen ist auch ein extrem stark ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. Mhm. Beispielsweise die langgedienten Mitarbeiter dürfen sich zuerst ihre Urlaube so aussuchen, wie sie wollen, sogar wenn damit irgendwelche vereinbarten Teamregeln gebrochen werden und die Jungen kriegen was überbleiben oder bei den Diensten, es werden die Älteren bevorzugt und die Jungen müssen sich anpassen. Das ist früher gegangen nach dem Motto, und wenn ich dann ein Älterer bin, dann habe ich den Luxus auch. Das geht halt bei den Jungen nicht mehr. Die akzeptieren das überhaupt nicht. Fairness ist auch so einer von diesen ganz großen Werten. Ich verstehe, dass du mir was erklärst, wenn du es besser weißt. Ich verstehe aber nicht, warum du in der berühmten Work-Life-Blending oder Balance Vorteile hast, die ich nicht habe. Du bist Mensch, ich bin Mensch, du hast ein Privatleben, ich habe ein Privatleben. Wir wollen es beide bestmöglich mit der Arbeit in Einklang bringen.
Mhm. Ja. Also sind wir wieder bei der Kommunikation. Kommunikation ist also das A und O.
Absolut. Und ich glaube sogar noch das X und das Z.
Und da sind wir eh schon bei meiner Frage, die mir jetzt durch den Kopf gegangen ist. Und zwar, wie kann man diesen Prozess, teilweise auch ein Veränderungsprozess, wenn es ja bisher noch nicht so war, wie kann man das in Institutionen umsetzen oder wie läuft das normalerweise ab? Gibt es da eine engagierte Person, die sagt, so, und ich recherchiere da jetzt und setze was um oder ich buche da jetzt einen Entwicklungskurs für unser Team oder ich buche da jetzt eine Supervision oder wie läuft das ab?
Theoretisch ganz einfach, praktisch ziemlich schwierig. Ein Beispiel, ja, ich habe oft, wenn ich zu Klausuren oder eben auch Teamtagen und so weiter zur Moderation, zur Begleitung eingeladen und ich habe es nicht erst einmal erlebt, kürzlich erst war das wieder die Geschichte beim Teamtag, wo es auch so ein bisschen um Kommunikation, um Teamdynamik, ums Miteinander im Team gegangen ist und auch eben auch um ein paar so organisatorische Aspekte, die man umsetzt, wie man zwar im Langzeitbereich, im Pflegeheim, wie man auch die Zeit besser mit den Bewohnern nutzen kann, wie man vielleicht sich da und dort viel administrative Doppelgleisigkeiten erspart. Und in dem Team haben wir eine, genauso aus dem New Work-Denken, eine super schöne Dynamik an dem Tag gemacht, eine eher gute Stimmung, auch die Teamleitung war dabei. Und tolle Ideen sind sehr kreativ entstanden, die, das traue ich mich mit meiner Erfahrung zu sagen, alle absolut sinnvoll waren und auch realistisch. Und dann hat der Kollegin gesagt, eine Teilnehmerin sagt, das ist alles so super, wissen Sie eigentlich, oder weißt eigentlich, mir ist fast ein bisschen zum Rären. Wieso, immer so tolle Ideen? Ich weiß jetzt schon genau, dass nichts davon umgesetzt wird, weil sie uns alles wieder ausschießen. Und man dachte, das ist aber eine negative Einstellung. Und das Traurige ist, sie hat recht gehabt. Man braucht aus der, ich meine, Kleinigkeiten, die wirklich komplett innerhalb der Grenzen einer Station zu lösen sind. Da reicht, wenn die eigene Führung mit dabei ist, mitspielt und alle mitmachen. In dem Moment, wo Ideen aber ein bisschen weiter greifen, über die eigene Station hinaus, ja, weil vielleicht... Ideen zum gesamten Ablauf sind, zur Kooperation, zur Administration und so weiter, brauchst du das Haus und da wieder oft den Träger. Und ab dann fängt es an zum schwierig werden. Und aus meiner Sicht ist die Problematik nicht so sehr die Ideen, derer gäbe es genug. Auch viele ganz tolle Techniken für Kommunikationstools, nämlich auch digitale im Haus, die sehr, sehr sinnvoll sind. Und dann blockiert vielleicht schon einmal die kollegiale Führung, die Pflegedienstleitung oder ärztliche Leitung. Der Verwalter sagt natürlich, wie steht's, es gibt für nichts Geld. Und wenn was anders ist, na, dann müssen wir erst den Träger fragen. Und die Träger erlebe ich, vor allem die öffentlichen, als unglaublich starr und langsam mit wenig Offenheit für gute Ideen. Aus der guten Argumentation, wir haben, was weiß ich, 10 Häuser und 20 oder 30.000 Mitarbeiter. Und wir haben ja sowas wie eine Corporate Identity, wir haben ein Qualitätsmanagement für die gesamte Organisation. Wenn wir IT kaufen, dann haben wir das vielleicht ein Pilothaus und dann für die ganze Organisation. Und da kann man nicht so locker flockig was ändern. Mhm. Und außerdem müssen die Dinge, wir brauchen ja auch die Sicherheit, wir sind ja rechtlich, wir sind haftbar als Träger letztlich auch. Also wir brauchen die Sicherheit, dass alles funktioniert. Und von daher geben wir im Zweifel weniger Freiraum, sagen wir weniger Sachen zu, halten die Dinge eng, komplett aus einem Sicherheitsdenken heraus. Und das erstickt halt ganz viel Kreativität und damit auch ganz viel Lust und ganz viel Laune, überhaupt noch zu denken. Aber grundsätzlich sollten die Ideen aus den Teams, aus den Mitarbeitenden herauskommen. Und das habe ich so oft erlebt, es gibt so, so gute Ideen, völlig egal, welche Berufsgruppe, welches Alter, welcher Ausbildungsstand, ganz egal. Es sind einfach irrsinnig viele, viele helle, motivierte und inspirierende Köpfe dort unterwegs. Und ich glaube, wie gesagt, also die Zukunft wird es weisen, die Organisationen, die mehr und mehr den Mut haben, die Ideen der Mitarbeitenden aufzugreifen und daraus was Gutes zu machen und mehr Freiraum geben, höhere Flexibilität haben, das werden die sein, die am Arbeitsmarkt oder den Kampf um die guten Arbeitskräfte gewinnen werden. Mhm.
Sehr schön und sehr schöner Ausblick auch, also wie es sein kann, wo es hoffentlich dann auch in diese Richtung geht. Was kann man denn so als Einzelperson machen, wenn man jetzt in einem Gesundheitsbetrieb angestellt ist? Wie du gesagt hast, es gibt viele Leute mit vielen tollen Ideen, die gern was machen möchten. Und ich glaube, wenn jeder so sein Tröpfchen Beitrag macht, dass sich dann mit der Zeit doch was verändern wird.
Den einen Teil der Antwort hast du aus meiner Sicht schon punktgenau gegeben. Fangen wir immer mit der kleinsten Zelle an, im Team, im eigenen Team. Dass das Gute erhalten bleibt, bedeutet, dass man es auch wertschätzt. Man sieht es oft nicht, weil es eh normal ist für uns. Und darum redet man nicht über das, was gut ist. Allein eine Sache, die für die ganze Energie in einem Team und die Stimmung wertvoll ist, ist, wenn bei Schurfixen einfach eine, was ist seit dem letzten Mal gut gelaufen, Runde gemacht wird. Reden wir über das, worüber wir uns auf die Schultern klopfen können. Das wird uns abtrainiert. Kinder vor der Schule erzählen allen begeistert, was sie alles toll können. Schau, was ich kann. Schau, ich kann dieses. Schau, ich kann jenes. Schau, wie toll ich zeichnen kann, Purzelbaum machen kann, alles kann. Die reden leidenschaftlich von den Erfolgen und sind stolz darauf. Das wird uns in der Schule ein bisschen abtrainiert. Ja, es ist sehr auf, das wird herausgehoben, was nicht funktioniert. Und wenn man dann erzählt, ich kann das super und jenes super, sagt, naja, so super ist jetzt auch wieder nicht. Und irgendwann redet man einfach nicht mehr über die Dinge, die man super kann, weil man ist ja kein Angeber, kein Aufschneider, kein Wichtigmacher. Und irgendwann vergisst man drauf, dass man eigentlich vieles großartig kann. Und auch als Team geht es genauso, weil es werden über die Defizite wird gesprochen, aber selten über die Erfolge. Weil das ist ja eh normal, das ist unser Job.
Ich wollte gerade sagen, das wird oft als eh normal angenommen, weil richtig. Es muss ja laufen, ist eh klar, dass es gut läuft, so soll es ja sein.
Genau.
Und das, was dann nicht so gut läuft, ist dann oft das, was halt auffällt oder wo man dann mit der Person redet, weil es passt ja was nicht. Aber dass man dann hingeht und bei den alltäglichen Sachen sozusagen mal sagt, hey, das ist super gelaufen oder fand ich echt gut, wie du diesen Vortrag letztens gehalten hast oder den Bericht, den du geschrieben hast, der war echt gut.
Ja. Solche Sachen. Wie du den aufgebrachten Angehörigen runtergebracht hast, völlig egal. Positive Dinge, die mir auffallen, auch unter Kollegen natürlich. Und eben auch im Team bei Teamschurfixen drüber sprechen. Stell dir vor, sowas wie eine Balkenwaage. Jeder Mensch hat diese Waage innen und auf der einen Waagschale legen wir alle, jeder von uns, jeden Tag, alle guten Dinge, alles, was positiv war. Und auf die andere Waagschale jeden Tag alles, was negativ war. Und die meisten Menschen, ist meine Beobachtung, nehmen alles Gute für selbstverständlich, geben ihnen damit kein Gewicht. Das Negative aber, das wird gewogen, Tag für Tag. Und darum hängen ganz viele Menschen und ganz viele Teams einseitig, nämlich auf die Negativseite. Aber nicht, weil es so wenig Gutes gibt, sondern weil es nicht gewogen wird. Und wenn du dir das vorstellst, ich werde überspitzt jetzt, aber jeder Tag ist eine Aneinanderkettung von Dingen, die dir gelungen sind. Wenn du da früh der Wecker läutet und du wachst auf, der erste Erfolg, nicht verschlafen. Wenn du dich entgegen all deiner körperlichen Gelüste doch aus dem Bett raus mobilisierst und das, obwohl es vielleicht dunkel ist und der Boden kalt, der nächste Erfolg, den du gemacht hast, ja, du schaffst es zu duschen, ohne dich zu erfrieren oder zu verbrühen, mit der Zahnbürste zielgenau in den Mund und nicht ins Auge. Also das heißt, alles, was du machst, alleine nur bis du das Haus verlässt, egal wie pummelig du in der Früh bist, klappt ja alles. Und wenn du sagst, ja, alles ja eh normal, ja, natürlich ist es normal, aber mach's da bewusst. Und wenn du im Job bist, du hast jeden Tag mit deinen Patienten, mit Angehörigen oder Bewohnern, wie auch immer, Klienten, mit ganz vielen Menschen machst du ganz viele Handlungen in deiner Tätigkeit, wenn du es auf die einzelnen Handlungsaspekte runterbrichst. Von Gesprächen, von tatsächlich Behandlungen und so weiter. Und praktisch alles funktioniert. Praktisch alles. 99,99% der Dinge, die du machst, funktionieren. Auf die Waage, na, wozu, pfeift drauf.
Hm? Ja, stimmt, wenn man es mal so beachtet.
Beispiel aus dem privaten Leben. Stell dir vor, dein Kind kommt zu Hause mit der Deutschschularbeit. 300 Worte sind geschrieben, davon sind 8 falsch. Mhm. Umkehrschluss, 292 sind richtig. Hallo, der hat 292 Worte richtig geschrieben. Worüber wird aber gesprochen?
Ja, aber die 8 falsch.
Ja, weil das sind ja die Fehler, das ist ja das Problem. Sag ich, oh hey, aber da, es geht nicht darum, sie zu ignorieren, aber es geht darum, beides zu sehen. Mhm. Ja, ich habe es mit meiner Mittlerin gemacht. Ich habe das Maßbehandlung ungefähr so ein Ergebnis auf 3 Meter, auf 300 Zentimeter ausgezogen, weil er selber ganz unglücklich war mit seinen 8 Fehlern. Und da habe ich gesagt, schon mal 2,92 Meter, das ist echt lang. Hast du alles perfekt richtig geschrieben. Und so ein kleines Stück, 8 cm fehlen auf dem fehlerlosen Einser. Und so weit bist du schon gekommen, wenn du bis zum nächsten Mal nur 1 cm weiterkommst, hast du schon einen Dreier. Hallo? Erklär mir, dass du ein Schlechtschreiber bist. Du bist ein Rechtschreiber, dem Hoppolas passieren. Und ich glaube einfach, dass er dich mehr motiviert, als er Standbauch über die 8 Fehler.
Das glaube ich auch, ja.
Und so meine ich einfach, auf diese Waage bewusst auch die guten Dinge befüllen. Sie sind da. Also das ist so eine Möglichkeit, was man im Team machen kann. Das gibt bessere Grundstimmung. Und dann genauso im Team, jetzt natürlich, was läuft nicht gut, was können wir verbessern, eh. Aber auch, was haben wir sonst noch für kreative Ideen, die den Raum geben. Viele Teamschurfixe erlebe ich als eine Informationsausgabe durch die Leitende. Alle neuen Verkündigungen, alle neuen Änderungen und so weiter. Und da wird eigentlich nur Information gegeben und kaum gesprochen. Das könnte man auch schicken, die Leute können lesen. Da kann man noch fragen, habt ihr das gelesen? Gibt es Fragen? Okay, und jetzt reden wir über uns.
Sind während der Pandemie so ganz viele Memes entstanden, wo dann auf dem Meme oben steht, das hätte auch ein E-Mail sein können. Also in Anspielung darauf, dass einfach sehr, sehr viele Zoom-Meetings in Teams stattgefunden haben, wo man sich danach dann gedacht hat, ja, eine E-Mail hätte es auch getan.
Genau. Und bei Live-Meetings genau dasselbe. Nutzen wir doch die Zeit, jetzt nach Corona schon langsam geht es ja endlich wieder, wenn sich das Team zusammensetzt, nicht um Dinge durchzulesen und durchzureden, die man auch schicken kann, zur Kenntnis nehmen, sondern dass man für sich als Team was macht, gute Ideen hat und überlegt, ob man es umsetzen kann oder überlegt, wie man es vielleicht auch in der Organisation etablieren könnte, wie man dazu noch braucht und wie man den kriegt.
Was hältst du davon oder welche Erfahrungen habt ihr? Vielleicht ist eine der letzten Fragen jetzt noch. Davon, dass auch privater Kontakt ist zwischen den Angestellten, also dass man sich auch freundschaftlich gut versteht. Ich denke, das ist auch ein Thema von New Work, dass die Grenzen zwischen Arbeit und Privatem vielleicht nicht mehr ganz so getrennt sind, sondern eher ein bisschen verschwimmen. Mhm. Wie ist da deine Erfahrung?
Ja, frag doch, sagen wir, Leute, die im Berufsleben schon weiterstehen, wo haben sie ihren Lebenspartner kennengelernt? Mhm.
Ja, ganz auf
ganz viel am Arbeitsplatz, natürlich. Ja. Oder auch dein Freundeskreis, den du hast. Ja, wo hast du ihn kennengelernt? Oh, viele aus der Arbeit. Mhm. Also von daher ist das normal und ja grundsätzlich eine gute Sache, weil je besser unser Draht zueinander ist, je mehr wir uns mögen, desto besser ist auch die Stimmung. Und wenn wir zwei gute Stimmungen im Theater haben, dann bringen wir es rein. Kritisch ist es eher dann, wenn zwei so dick befreundet sind, dass sie ihre eigene kleine Welt in der Abteilung bauen und alle anderen immer reinkommen. Alle Dienste müssen gemeinsam sein und Urlaube müssen gemeinsam sein. Und wenn die zwei Dienst haben, picken sie die ganze Zeit zusammen und alle anderen können die restliche Arbeit machen. Das ist problematisch.
Ja.
Ja, aber ansonsten ganz im Gegenteil. Ja. Und viele bedauern das früher, haben gesagt, das ist völlig normal eigentlich, dass man nach dem Dienst dann die Leute noch da sitzen blieben, auch nach dem Nachtdienst, haben wir noch Kaffee getrunken, haben noch ein bisschen nachplaudert oder nach dem Tagdienst. Man hat sozialisiert, sie unterhalten, ist mal zum Heurigen gegangen, hat Schmäh geführt. Und das gibt es irgendwie alles nicht mehr. Das ist heutzutage nicht mehr so üblich. Also ich denke, dass das eine gute Sache ist, weil es die Gesprächsbasis erleichtert.
Ja. Also ich denke auch, dass das sicher was Positives hat. Wie man zu euch sozusagen kommt, das hätte mich auch noch interessiert. Oder wie die Institutionen dazu kommen, dass sie sich jetzt wen von außen holen. Zum Beispiel für einen Team-Fortbildungstag.
Nun, Team-Tag und Team-Fortbildungstag sind ja in gewisser Weise ein bisschen unterschiedliche Dinge. Wenn es um eine reine Fortbildung im Team geht, geht es darum, dass Wissensvermittlung im Zentrum steht. Mhm. Welcher Art auch immer. Wäre bei einem Team-Tag steht das Team im Zentrum, die eigenen Themen, die Themen im Team oder auch die Ziele oder Pläne im Team und wie setzt man es um oder wie löst man Probleme, die man hat.
Ja.
Gleichermaßen wie bei Klausuren, auch viele Führungsteam-Klausuren, da geht es auch darum, vielleicht sich im Führungsteam besser noch zu finden, den Draht untereinander zu verbessern, die Basis zu stärken zum einen und zum anderen aber Ansätze und Strategien zu entwickeln für die Vorhaben, die man hat. Und somit werden wir meistens dann geholt, entweder, also viele Kunden nutzen uns sozusagen regelmäßig, die sagen, na, machen wir uns einmal im Jahr, machen wir eine Führungsteam-Klausur, so im Herbst, um gleich zu überlegen, was sind so unsere Ziele fürs nächste Jahr, die so ein bisschen in eine Form zu gießen, eine Struktur zu gießen und gleich zu überlegen, wie wir das auch gut in die Organisation bringen, sodass die Mitarbeitenden noch mitgehen. Das ist ja die wichtigste Sache. Man muss ja in den Prozess integrieren können. Und das sind so Sachen, die man sich gut gemeinsam überlegt, wo wir dann auch gerne begleiten. Und normal sollten solche Tage dann immer Impulse haben, Raum für die Ideen sein. Aus den Ideen entwickeln wir was. Wenn es irgendwas zum Dazugeben gibt, geben wir das dazu. Und vor allem sollen sie Spaß machen und locker sein, dass man dann richtig aufgeladen in einer guten Stimmung rausgeht.
Und als Abschluss meine letzte Frage. Du hast jetzt schon ganz viele tolle Inhalte auch genannt, also diese Treatfair-Studie zum Beispiel. Mir fällt dann auch noch ein, vom Karl-Landsteiner-Institut gab es letztes Jahr auch einen Vortrag, also wo mehrere Sprecher, Sprecherinnen waren, wo es auch um das Thema New Work im Gesundheitswesen ging. Hast du da vielleicht noch ein paar Informationen, wo man gute Inhalte dazu findet, wenn man jetzt auf den Geschmack gekommen ist?
Sehr gerne, Johanna. Zum einen natürlich, also diese Studie, die Treatfair-Studie, die haben wir und auch gemeinsam mit Karl-Landstein-Institut, der Annelies Fitzgerald, durchgeführt. Da waren wir die Partner für Österreich. Die Ergebnisse, wer es genauer interessiert, auch ein Bericht dazu, super spannend, findet man sowohl auf unserer Homepage www.healthcc.at als auch auf der KLI-Homepage www.kli-hr.at oder auch auf www.treatfair.org. Aber schaut zurück einmal auf die österreichischen Seiten vom Landstein-Institut oder von HealthCC. Auf beiden Homepages finden sich auch die Rückblicke zur New Work-Veranstaltung, die schon länger her ist. Und wer Lust hat, könnt ihr auch Newsletter abonnieren. Bekommt man gar nicht so oft, aber doch immer wieder oder über die Social Media mit uns vernetzen. Wir machen immer wieder Veranstaltungen unter dem Titel des Karl-Landstein-Instituts und Healthcare Communication unter der Überschrift Führung 4.0, immer mit einem anderen Themenschwerpunkt. Female Leadership hat man zum Beispiel extrem spannend gewesen oder auch Karrierechancen für Pharmazeuten oder eben neue Führungsstile, Modelle, was davon macht in der Praxis tatsächlich Sinn, bis hin zur Digitalisierung. Also ganz spannende Themen. Das sind immer so im Schnitt 4 Referenten mit kurzen Impulsreferaten, 20, 25 Minuten, immer am Abend und 2 Stunden, kostenlos und online. Und da werden auch, sind wir jetzt in der Planung schon für 2023 und da wird es wieder ganz viel spannende Themen geben. Also vernetzt euch irgendwie mit uns und dann seid ihr diesbezüglich am Laufenden und herzlich eingeladen.
Dann Dankeschön.
Danke, Johanna, für die Einladung und bis demnächst. Alles Liebe. Thank you.